Mit einem gepanzerten Sicherheitswagen wurde ich abtransportiert. Als ich ausstieg, stand ich bereits mitten im Gefängnishof. Ich drehte mich einmal um die eigene Achse und sah nach oben. Überall vergitterte Fenster. Die Gefangenen guckten aus ihren Zellen raus und begrüßten mit lautem Gebrüll die Neuankömmlinge. Es war alles wie im Film, perfekt inszeniert. Nun spielte ich die falsche Hauptrolle. Die meisten Leute glauben ja wirklich nur das, was sie in der Zeitung lesen. Die reduzieren mich auf den dummen Berliner Prollrapper, der keine Ahnung davon hat, wie die Welt funktioniert. Die Amis haben dafür sogar eine eigene Redewendung. Never underestimate the power of street knowledge. Auf Deutsch heißt er so viel wie: Unterschätze niemals die Macht der Straße und die Lebenserfahrung, die sie dir verleiht. Genau das war mein großer Vorteil. Am Ende hatte ich immer noch ein Ass im Ärmel, also blieb ich ruhig. Natürlich wusste ich, dass sie mich für 48 Stunden einsperren konnten. Dazu brauchte man nur einen Richter, der seine Unterschrift unter den Beschluss setzte. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand schuldig oder unschuldig war. Ich wurde zwar gefragt, ob ich eine Einzelzelle haben wollte, aber das lehnte ich ab. Die Zeit im Gefängnis würde schon langweilig genug werden, dachte ich mir. Da konnte ein bisschen Gesellschaft nicht schaden. Doch bevor ich in meine Zelle durfte, musste ich noch bei einer Psychologin vorstellig werden. Ich wurde in einen anderen Raum geführt, wo die Olle mir aus meiner Akte alle Anklagepunkte laut vorlas. So, Herr Fischischi, was haben wir denn da? Schwere Körperverletzungen, Nötigungen, Urkundenunterdrückung. Ja, das ist nicht von schlechten Eltern. Fangen wir gleich an. Sind Sie von Ihrer Mutter oder Ihrem Vater als Kind sexuell missbraucht worden? Wie bitte? Ich dachte wirklich, ich hätte mich verhört. Sie haben mich schon verstanden. Antworten Sie bitte auf meine Frage. Hatte die Olle alle Tassen im Schrank? Sie wollen eine Antwort? Ich gebe Ihnen eine Antwort. Ich bin Berliner, okay? Und ich habe so eine Eier, sagte ich und griff mir wie Michael Jackson in den Schritt. Wenn jemand mein Auto kaputt macht, hau ich ihm auf die Fresse. Wenn jemand Hurensohn zu mir sagt, hau ich ihm auf die Fresse. Da gibt es keine Diskussion. Ich habe kein Problem, so wie Sie jetzt vielleicht denken. Ich habe eine Haltung, eine Meinung. Ich lasse mir von einer österreichischen Fistoff nicht einfach so ohne Grund meine Reifen zerstechen, nicht wenn ich nicht vorher seine Mutter, seine Schwester oder seine Freundin gefickt habe. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Psychologin nickte, zuckte ein paar Mal mit ihren Augenbrauen und machte sich ihre Notizen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wenn in Berlin zwei Leute Stress haben, trifft man sich im Café, beide Seiten legen die Karten auf den Tisch und am Ende gibt es einen Schiedsspruch. Handshake, Feierabend. Und diese Frau fragt mich, ob ich von meinen Eltern vergewaltigt wurde? Ich war auf 180. Wenn Sie nicht wollen, dass ich noch eine zweite Anzeige wegen Körperverletzung bekomme, dann sollten Sie dieses Gespräch besser ganz schnell abbrechen, drohte ich ihr. Das machte sie auch. Als Dankeschön brummte sie mir 20 Therapiestunden auf, Antigewalttraining für Schwereinsichtige. Mir war das egal. Die Ehre meiner Mutter zu verteidigen war mir wichtiger, als vor seiner Psychofrau den Schwanz einzuziehen. Drauf geschissen. Ich bekam eine Decke und wurde zu meiner Zelle geführt. Auf dem Weg dorthin sprach der Wärter zu mir, ohne mich dabei direkt anzusehen. »Du kommst in eine Vier-Mann-Zelle. Dein Bett ist gerade frei geworden. Der Häftling, der vorher darin schlief, hatte sich die Arme aufgeschlitzt. Na super, das waren ja gute Vorzeichen.« Die Leute, die im Knast nicht klarkamen, machten solche Sachen, um auf die Krankenstation verlegt zu werden. Dort war es ein bisschen chilliger als in der kargen Zelle. Ich war hundemüde, begrüßte kurz meine drei Zellengenossen und legte mich schnell aufs Bett. Es gab zwei Hochbetten in einer Zelle. Ich lag oben rechts. Innerhalb weniger Minuten fielen mir die Augen zu. Ich schlief den ganzen Tag durch. Erst am nächsten Morgen um 5.45 Uhr wurde ich vom Lärm der Wärter wieder wach. Ich schaute kurz seitlich zu den anderen herüber, aber die chillten auch noch in ihren Betten. Da ich nicht als Erster aufstehen wollte, drehte ich mich wieder um mit dem Gesicht zur Wand und schloss die Augen. Um 7 Uhr kam ein Wärter in unsere Zelle und meinte, wir sollten duschen gehen. Da ich aber immer noch total müde war, sagte ich zu den anderen, dass ich nachkommen würde und schlief wieder ein. Was mir aber niemand sagte, war die Tatsache, dass man in diesem Knast nur montags und donnerstags duschen gehen durfte. Das bedeutete für mich, die nächsten 4 Tage ohne Dusche auszukommen. Scheiße, das fing ja alles gar nicht gut an. Als klar war, dass ich eine längere Zeit in U-Haft bleiben würde, brachte mir Diebo sofort frische Klamotten vorbei. Die Wärter behielten sie aber einfach ein und händigten sie mir erst 4 Tage später, am Montagnachmittag, aus. Warum? Weil da mein Anwalt kam? Das war offensichtlich reine Schikane. Sie versuchten alles, um mich weichzukochen. Ich sagte ihnen gleich am Anfang, dass ich aufgrund meiner Glaubenszugehörigkeit kein Schweinefleisch essen würde. In jeder Zelle hing ein entsprechender Essensplan aus, auf dem auch alles korrekt eingetragen war. Und was machen diese Ratten? Gaben mir 2 Tage lang nur Schweinefleisch, ohne weitere Zutaten. Zum Glück konnte ich mit meinen Zellenkumpels teilen. Ich gab ihnen meinen Leberkäse, dafür bekam ich deren Brot. Es war wirklich schlimm. 1 Stunde am Tag hatten wir Freigang. Für die meisten war das der Höhepunkt des Tages. Mir war das nicht so wichtig. Okay, man war zwar an der frischen Luft und konnte sich die Füße vertreten, das Leben in der Zelle war schon deprimierend genug. Auf der anderen Seite aber war die Zeit auf dem Hof auch die gefährlichste. Ich versuchte, so gut es ging, jeden Ärger zu vermeiden. Es waren fast nur Ausländer im Knast, hauptsächlich Jugoslawen, Türken, Russen und Tschetschenen. Auf dem Hof gab es ein großes Schachfeld mit riesigen Spielfiguren. Die Tschetschenen hatten das Schlachtfeld fest in ihrer Hand. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Ihr Anführer war ein ehemaliger General, ein Freiheitskämpfer, der dir mit einem einzigen Griff das Genick hätte brechen können. Eines Tages, als ich den Tschetschenen wieder beim Spielen zuschaute, kam er zu mir herüber. »Dich kenne ich doch«, sagte er und schaute mich grimmig an. Ich wusste im ersten Augenblick nicht so recht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. »Kann sein, mein Name ist Bushido.« Ich wusste es doch, rief der General seinen Kumpel zu und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. Mein Sohn ist ein großer Fan von dir. Er war sogar mal auf einem Konzert in München. Ich schaute dem Mann ins Gesicht, das von Narben nur so gespickt war. Er musste einiges erlebt haben. Ob er viele Menschen umgebracht hatte, besser nicht darüber nachdenken. Ja, das freut mich. Hör zu, Bushido. Wenn du hier mit irgendwem ein Problem hast, dann kommst du zu mir, okay? Ja, alles klar. Ich legte mich wieder in die Sonne, schloss meine Augen. So konnte ich wenigstens davon träumen, an einem anderen Ort zu sein.